Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Psalm 51 die Verse 1 bis 8. Wir wollen heute Morgen in diesem Gottesdienst nachdenken über das Thema Buße, um verschiedene Aspekte der Buße. Psalm 51, die Verse 3 bis 8. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Wenn wir über Buße sprechen, dann handelt es sich dabei nicht um ein sehr attraktives Thema. Menschen außerhalb der Gemeinde Jesu können mit dem Wort Buße in der Regel gar nichts anfangen. Ein sichtbares Zeichen dafür ist die Tatsache, dass man inzwischen den Buß- und Bettag als gesetzlichen Feiertag abgeschafft hat. Normalerweise verbindet man mit dem Wort, mit dem Begriff Buße, das Abbüßen einer Strafe. Wenn wir beispielsweise unser Auto im Parkverbot parken, dann müssen wir dafür zahlen, wenn wir dabei erwischt werden. Dann zahlen wir ein Bußgeld. Oder aber, wenn wir uns eines schlimmen Verbrechens schuldig gemacht haben, dann müssen wir für eine Zeit lang möglicherweise ins Gefängnis und müssen dort unsere Strafe absitzen. Auch das fällt dann unter Buße, unter Büßen. Man hat also einen völlig unbiblisches Verständnis von diesem Begriff. Und auch in der Gemeinde Jesu, die ja eigentlich besser Bescheid wissen sollte, auch in der Gemeinde Jesu weiß man oft nicht, was eigentlich Buße bedeutet. Man weiß oftmals nicht, dass Buße das Innerste eines Menschen betrifft, sodass es zu einem echten tiefen Umdenken, zu einer echten tiefen Umkehr im Leben eines Menschen kommt. Nun, ohne Buße gibt es kein Heil, keine Gemeinschaft mit Gott und darum ist dieses Thema von außerordentlicher Bedeutung. Wir sprechen nicht nur davon, dass es wichtig ist, zu glauben, an das Evangelium zu glauben, sondern Buße, wahre Buße, geht voran, tut Buße und glaubt an das Evangelium, so heißt es. Also es gibt keinen Eingang in das Reich Gottes, keinen Eingang in das Himmelreich, ohne wahre, echte Buße. Als später Petrus zu Pfingsten predigte und die Menschen getroffen waren und fragten, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Da antwortete ihnen Petrus, tut Buße. Das ist zunächst einmal ganz elementar für unser Glaubensleben, für den Anfang des Glaubenslebens, aber auch sehr, sehr wichtig für den Fortgang des Glaubenslebens, denn wir werden aus dieser Schule der Buße niemals aussteigen können. Sondern täglich und immer wieder will der Geist Gottes diese Haltung in unserem Herzen wirken, dass wir uns beugen vor Gott, dass wir unsere Sündhaftigkeit bekennen und von daher dann auch froh werden über die Gnade Gottes in Christus Jesus, durch den Glauben an Jesus. Wenn wir jetzt hier über die biblische Bedeutung von Buße nachdenken, anhand von Psalm 51, dann haben wir hier ein, man könnte sagen, ein Standardwerk in Sachen Buße vor Augen. Zunächst einmal wollen wir uns an den dunklen Hintergrund dieses Psalms erinnern lassen. Die Bibel ist ja ein durch und durch ehrliches Buch und ein wahrhaftiges Buch. Sie macht nicht den Menschen groß, sie hebt nicht den Menschen auf einen Sockel, sie rühmt nicht die Vorzüge und die Tugenden und die Frömmigkeit des Menschen. Nicht das steht im Mittelpunkt, sondern allein Gott selbst steht im Mittelpunkt. Die Bibel will Gott groß machen, wie er sich geoffenbart hat in seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, in seinem Leiden und Sterben und in seiner Auferstehung. Also die Bibel verschweigt nicht das Versagen der Gläubigen. Sie verschweigt nicht, dass Abraham seine Frau durch eine Lüge in Ägypten praktisch ausgeliefert hat und ihr damit große Probleme bereitet hat. Sie verschweigt nicht die Verschlagenheit, die Hinterlist eines Jakob. Sie verschweigt auch nicht, dass Mose einen Mann erschlug. Und sie verschweigt auch nicht den Ehebruch Davids und die Tatsache, dass er Blut vergossen hat, unschuldiges Blut vergossen hat. Also die Bibel verschweigt die Schuld des Menschen nicht. Und es wird immer wieder an allen Stellen in der Bibel dieses deutlich, dass Gott allein gut ist und auf der anderen Seite, dass der Mensch allein von der Gnade Gottes in Christus Jesus lebt. Das sind die zwei Pole, die wir immer wieder in der Bibel finden. Auf der einen Seite, Gott allein ist gut. Es gibt keinen Menschen, der von sich aus sagen könnte, er sei gut. Im Gegenteil. Sie sind alle Sünder und sind alle ungerecht und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes von sich selbst, sind durch und durch sündig. Und auf der anderen Seite lebt der Mensch eben ganz allein von dem, was Gott in Christus getan hat, von seiner Gnade. In 2. Samuel Kapitel 11 wird uns die unrühmliche Geschichte von David erzählt, zu einer Zeit, als Israels Heer mal wieder in den Kampf zog, passierte Folgendes. David war zu Hause geblieben und als er sich an einem Spätnachmittag auf dem flachen Dach seines Palastes erging, konnte er von dort aus beobachten, wie in einem Nachbarhof eine schöne Frau badete. Sie gefiel ihm, er ließ sie zu sich kommen und sie schliefen miteinander. Nicht lange danach stellten sich die Folgen dieses Ehebruchs ein. Bathseba war schwanger und David geriet in Schwitzen. Was sollte er tun? Er ließ Uriah, den Mann Bathsebas, von der Front zurückkommen und erkundigte sich nach den Soldaten. Danach schickte er ihn nach Hause in der Hoffnung, er würde mit seiner Frau Bathseba schlafen. Doch sein Versuch scheiterte. Uriah weigerte sich, nach Hause zu gehen, während seine Kameraden da draußen kämpften. Ein zweiter Versuch Davids misslang ebenfalls. Und da schickte David Uriah zurück zu Joab, dem Heerführer, mit einer Botschaft, die sein eigenes Todesurteil enthielt. David befahl Joab, Uriah an den Platz zu stellen, wo es am gefährlichsten war, um sich dann von ihm zurückzuziehen. Und so kam Uriah ums Leben. Ganz abgesehen davon, dass David hier unschuldiges Blut vergossen hat, einen Mord auf sein Gewissen geladen hat, handelt es sich um eine äußerst schäbige und hässliche Sache. Wenn wir uns die Geschichte einmal durchlesen, in 2. Samuel Kapitel 11, dann können wir nur erschüttert sein über den Charakter Davids. Wir sehen also, Gott macht David nicht groß, sondern er zeigt, David war ein Mensch wie alle anderen auch. Er war ein durch und durch zur Sünde geneigter Mensch, wie auch wir es sind. Und das trat in dieser Situation zutage. Das wurde hier offenbar in diesem Geschehen. Und nun dachte David, die Sache sei erledigt, damit erledigt, die Sache sei geklärt. Der Weg war nun frei, David konnte Bathseba heiraten. Und er konnte weiterleben, als wäre nichts passiert. Er dachte, er könnte die ganze Angelegenheit vertuschen. Aber es heißt in 2. Samuel Kapitel 11, Vers 22, doch dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. David konnte versuchen, diese unrühmliche Geschichte zu vergessen, sie zu vertuschen, aber Gott vergaß sie nicht. Gott kehrte sie nicht einfach unter den Teppich. Und wie viele Menschen gibt es, und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch jemanden unter uns, der meint, er könnte bestimmte Dinge, die in der Vergangenheit falsch gelaufen sind, die sündig waren, einfach so übergehen, verdrängen, vertuschen und sie nicht vor Gott offenbar machen. Wie viele Menschen leben mit einer unvergebenen Vergangenheit, mit unvergebener Schuld? Aber Gott lässt sich da nichts vormachen und die Schrift sagt uns, die Sünde wird dich finden. Irgendwann wird der Augenblick kommen, da Gott deine Sünde ans Licht bringen wird. Und wenn es in der Ewigkeit ist, wenn es vor dem Richterstuhl Gottes ist, irgendwann kommt dieser Augenblick, da Gott deine Sünde ans Licht bringen wird. Gott lässt den Sünder, auch das schuldig gewordene Gotteskind, und wir dürfen ja unser Thema auf beide Arten von Menschen beziehen, einmal auf solche, die noch nicht zum Glauben an Christus gekommen sind, die außerhalb der Gemeinde Jesus stehen, und aber auch auf solche, David war ja ein gläubiger Mann, die innerhalb der Gemeinde Jesus sich befinden. Gott lässt den Sünder, auch das schuldig gewordene Gotteskind, nicht einfach laufen, als wäre nichts geschehen, sondern er spürt ihn auf, und das ist nun das Herrliche und Großartige, nicht um ihn letztlich zu richten. Das ist nicht Gottes Absicht, wenn er Sünde ans Licht bringt. Das ist nicht sein Ziel, sondern um ihn zurecht zu bringen, um ihm zu vergeben. Das ist Gott in seiner großen Gnade. Wahre Buße also, das wollen wir jetzt zunächst einmal, und das ist sehr, sehr wichtig, festhalten. Wahre Buße hat ihren Ursprung nicht im Herzen des Menschen, sondern im Herzen Gottes. Da beginnt wahre Buße. Nämlich da, wo das Verlangen Gottes darauf hingeht, den Menschen zu überführen von seiner Sünde und ihm den Zuspruch seiner Vergebung zu schenken. Gott will immer vergeben. Das ist das Entscheidende. Gott will nicht richten. Der Herr Jesus sagt einmal, dass er nicht gekommen sei in diese Welt, um zu richten, sondern um selig zu machen, um Menschen selig zu machen. Natürlich ist Gott auch ein richtender Gott. Wenn der Mensch nicht zur Buße kommt, wenn er nicht zur Umkehr kommt, wenn er seine Sünde nicht ans Licht bringen lässt, wenn er sich dagegen sträubt, wird Gott ihn richten müssen, aber das ist niemals Gottes Absicht, niemals Gottes Ziel. Er will gerne vergeben. Er deckt auf, um zuzudecken. Das ist ganz entscheidend. Also wir sagen es noch einmal, wahre Buße beginnt nicht im Herzen des Menschen, der ja immer auf der Flucht ist vor Gott, der ja immer seine Schuld selbst zudecken will. So haben wir es ja auch gesehen in 1. Mose Kapitel 3, in eigenmächtiger Weise. Sondern wahre Buße beginnt eben bei Gott, in seinem Herzen. Ich erinnere noch einmal an jene Geschichte von dem Bluträcher, der dem Mörder seines Vaters nachjagt und ihn dann irgendwann stellt, irgendwann erwischt er ihn und dann gibt er ihm, statt ihn zu töten, den Zuspruch der Vergebung. Seit Wochen, so sagt er zu dem Verfolgten, verfolge ich dich, um dir zu sagen, dass ich dir vergeben habe und dich bitten möchte, nach Hause zurückzukehren, um dort im Frieden zu leben. Das ist die Art und Gesinnung unseres Gottes. Gott ist auf der Suche nach dem Sünder. 1. Mose Kapitel 3, Adam, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Ich möchte gerne, dass du zur Umkehr kommst. Und so lesen wir es im Römerbrief, dass Gottes Güte den Menschen zur Umkehr leiten will. Es ist die Güte Gottes. Das ist allerdings entscheidend wichtig, dass ein Mensch sich zur Umkehr leiten lässt, dass er sich seinem Unrecht vor Gott stellt, um dann das Wunder der Gnade Gottes, der Vergebung in Christus erfassen zu können. Er muss zuvor von seiner Sünde überführt sein. Das ist zunächst einmal das Entscheidende, auch lesen wir es hier im Psalm 51 in Vers 5, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Das heißt also, der Sünder muss von der Sünde überführt werden. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Man spricht in gewissen Kreisen viel von den Gaben des Geistes, aber das ist nicht das Entscheidende. Ist auch jetzt nicht das Thema. Sondern das Entscheidende ist zunächst einmal, dass der Heilige Geist den Menschen in das Licht Gottes hineinstellt, ihn vor das Angesicht Gottes stellt. Wir kommen gleich noch einmal darauf zurück, dass David hier sagt, gegen dich habe ich gesündigt und Unrecht vor dir getan, dass er ihn zutiefst erniedrigt vor Gott, dass er ihn demütigt vor Gott. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, dass er dem Menschen seine Schuld und Sünde offenbar macht. Dass der Mensch erkennt, ich habe an mir selbst nichts Gutes. Da ist nichts Gutes an mir. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und je tiefer dieses Werk geschieht im Herzen und Leben eines Menschen, desto besser, desto gründlicher die Bekehrung, desto gründlicher und tiefer dann auch der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ohne diese Überführung durch den Heiligen Geist bleibt der Mensch im besten Fall, so möchte man sagen, bei irgendwelchen Gewissensbissen stehen. Auch ein Ungläubiger, der nicht überführt ist vom Geist Gottes, kann ja Gewissensbisse haben, durchaus. Der Mensch hat ja ein Gewissen und das schlägt hier und da an. Aber das hat zunächst einmal nichts zu tun mit dem, oder es hat nichts zu tun mit dem, was die Bibel versteht, unter der Überführung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gebraucht Gottes Wort und trifft das Herz des Menschen, so dass er seine Schuld erkennt und zugibt. Und das war so zu Pfingsten. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Die Menschen waren zutiefst getroffen vom Wort Gottes. Ihre Herzen wurden, so heißt es, durchbohrt. Und fragten dann, was sollen wir tun? Wir sind verloren vor Gott. Wir haben den Sohn Gottes, den Messias, ans Kreuz gebracht. Wir sind Sünder, was sollen wir tun? Das war ihre Frage, das war die wichtigste Frage, die ihnen jetzt auf dem Herzen brannte. So war das zu Pfingsten, das war das Werk des Heiligen Geistes. Ein überführendes Werk des Heiligen Geistes, wie es der Herr Jesus Christus ja auch vorausgesagt hat, seinen Jüngern prophezeit hat. Und nun sehen wir, wie Gott durch den Propheten Nathan zu David spricht und ihn in einem Gleichnis oder durch ein Gleichnis, das er ihm erzählt, von seiner Schuld überführt. Ich lese einmal aus Kapitel 12, 2. Samuel Kapitel 12. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde, bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Nathan, dieser Prophet, Der Heilige Geist, das ist der rechte Nathan. Auf diese Art und Weise wurde David von seiner Sünde überführt. Du bist der Mann. Genau das ist es, was der Heilige Geist tut. Er stellt dich also vor Gottes Angesicht, da bist du ganz allein mit deinem Gott. Da denkst du nicht an diesen und jenen, der dir Unrecht getan hat, der dir Böses zugefügt hat, sondern da sitzt du selbst ganz allein vor Gott auf der Anklagebank. Hast niemanden neben dir, nicht rechts und nicht links. Kannst mit deinem Finger nicht auf andere zeigen, sondern musst an deine eigene Brust klopfen und zu Gott sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich bin der Mann, ich bin die Frau, ich habe gesündigt. Ja? Das ist etwas, was nur, wir sagen es noch einmal, nur der Heilige Geist wirken kann. Der Mensch ist nicht in der Lage dazu, dieses Bekenntnis vor Gott über seine Lippen zu bringen. Es sei denn, der Geist Gottes rührt sein Herz an. Das Wort überführen bedeutet euch auch erleuchten, ans Licht bringen, offenbar machen. Der Heilige Geist bringt also Licht hinein in unsere Herzen, sodass die Finsternis offenbar wird. Und wir können uns gut vorstellen, weil das nämlich zum Heil führt. Das Offenbarmachen der Schuld führt ja zum Heil durch den Glauben an Jesus Christus. Dass der Satan alles daran setzt, um das zu verhindern. Dass Schuld, dass Sünde ans Licht gebracht werden wird. Der Mensch ist stolz von Natur aus. Er will sich nicht beugen. Er will sich nicht vor Gott demütigen. Er will seine Schuld nicht zugeben. Und deshalb bedarf es eines übernatürlichen Werkes Gottes, damit der Mensch zu diesem Geständnis und Bekenntnis kommt, wie wir es hier bei David finden. Ich bin der Mann. Ich habe gesündigt. Ich bin schuldig vor Gott. Also wir sagen es noch einmal, der Heilige Geist ist der rechte Nathan. Er legt den Finger auf die wunden Stellen in unserem Herzen und Leben. Nicht nur was unsere Vergangenheit angeht, sondern auch, wenn wir wissen, da ist alles gut durch das Blut Jesu. Wir haben unsere Schuld und Sünde vor Gott gebracht und bekannt. So auch immer wieder in der Gegenwart. Immer wieder tut der Heilige Geist dieses Werk an den Herzen der Kinder Gottes. David erkennt also seine Schuld und er bekennt sie auch und er gebraucht hier in diesem Abschnitt im Psalm 51 drei unterschiedliche Begriffe für Sünde oder Missetat, Luther übersetzt auch mit Missetat, drei unterschiedliche Begriffe. Einmal das Wort Rebellion. Rebellion, das bedeutet Missachtung der Autorität Gottes. Das heißt, man geht seinen eigenen Weg. Man unterwirft sich nicht unter Gottes Willen, unter seiner Autorität, sondern man entscheidet selbst für sich und für sein Leben. Missachtung der Autorität, Rebellion, das ist das eine hier. David mag gesagt haben zu sich selbst, ich bin ja hier der König, wer will mir etwas anhaben, ja? Wenn ich mir diese Frau nehmen will, wer kann mich daran hindern? Ich bin hier der Höchste im Staat und niemand steht über mir. Ja, in diesem Augenblick missachtet er die Autorität Gottes. Er rebelliert gegen Gott. Das andere Wort hat die Bedeutung von Verdrehtheit. Es geht um ein verkehrtes Denken. Und darum sagt Petrus seinen Zuhörern, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Sie hatten verkehrt gedacht über den Herrn Jesus Christus. Sie hatten den, den Gott als den Messias gesandt hatte, zunächst zu seinem Volk Israel, als Übeltäter ans Kreuz nageln lassen. Sie dachten verkehrt über Gott, sie dachten verkehrt über seinen Sohn. Sie waren total verdreht. Solch ein Wort gebraucht David hier im Psalm 51. Es geht um falsche Vorstellungen von Gott und auch von seinen Geboten. Wie wir es ja auch heute finden, dass man den Herrn Jesus Christus nur für einen Menschen hält, für einen Religionsstifter unter anderen und dergleichen mehr. oder aber, dass man seine Gebote nicht mehr ernst nimmt, dass man sagt, ein Seitensprung, naja, gut, es kann immer mal passieren, sowas, ja. Dass man also die göttlichen Ordnungen verharmlost. Und noch ein drittes Wort, das David hier gebraucht in diesem Psalm, es hat die Bedeutung von Zielverfehlung. Gott hat den Menschen geschaffen, um ihn zu verherrlichen. Das war das Ziel, das Gott verfolgte mit der Erschaffung des Menschen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Der Mensch sollte etwas widerstrahlen von der Herrlichkeit Gottes. Er sollte Gott verherrlichen durch sein Wesen, durch sein Reden, durch sein Handeln, durch seine innere Gesinnung. Dazu hat Gott den Menschen geschaffen. Vielleicht ist uns das noch gar nicht so recht zum Bewusstsein gekommen, dass Gott dich und mich zu diesem Ziel geschaffen hat. Gott hat dich geschaffen zu einem bestimmten Zweck. Nicht damit du dir selbst lebst, sondern damit du für Gott da bist. Er hat ein Recht auf dich, weil er dein Schöpfer ist. Und er hat ein Recht von Golgatha her auf dich, weil er dich erkauft hat mit seinem kostbaren Blut. Du hast kein Recht dazu, dir selbst zu leben und dich aus der Hand Gottes zu winden und deine eigenen Wege zu gehen. Tust du es dennoch, dann ist das Zielverfehlung, dann ist das genau das, was David hier meint mit diesem Wort für Sünde. Gott wird in deinem Leben nicht verherrlicht. Es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Es geht darum, dass er zu seinem Recht kommt in unserem Leben, dass er zu seiner Ehre kommt. Er hat das Recht, in deinem Leben zu bestimmen. Alles andere ist Sünde. Rebellion gegen Gott, Verderbtheit, verkehrtes Denken und auch Zielverfehlung. Das sind also die Begriffe, die hier gebraucht werden. Und alle drei Begriffe finden wir in irgendeiner Weise wieder in 1. Mose Kapitel 3, mit dem wir uns ja intensiv beschäftigt haben in diesem Tag. Ein grundlegendes, ein elementares Kapitel in der Bibel. Bin so unendlich dankbar dafür, dass ich mich intensiv mit diesem Kapitel auseinandersetzen durfte. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, von 1. Mose Kapitel 3 verstehen wir, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und warum auch wir so sind, wie wir sind. Da haben wir im Grunde genommen schon alles drin. Auch die Verheißung auf den Messias, auf eine neue Welt. Die Verheißung auf die Erlösung des Menschen. Also alles finden wir schon in 1. Mose Kapitel 3, was David hier an Begriffen für Sünde nennt. Alle Aspekte sind dort vorhanden. Ohne dieses Werk des Heiligen Geistes am Herzen eines Menschen kommt es lediglich zu einer verstandesmäßigen Bejahung des Evangeliums. Aber das ist zu wenig, ihr Lieben. Aber das geschieht heute sehr, sehr oft. Dass man rein intellektuell das Evangelium verstanden hat, aber dass es nicht zu einer Herzenserneuerung gekommen ist, zu einer tiefgreifenden Buße, zu einem Umdenken im Herzen des Menschen und zu echtem Heilsglauben. Das Herz des Menschen wird oftmals nicht erfasst. Das liegt natürlich zum Teil auch an der Verkündigung. Ist klar, wenn kein klares Evangelium verkündigt wird, wenn nicht auch das Gesetz verkündigt wird, damit der Mensch zur Erkenntnis seiner Sündhaftigkeit kommt, um ihn dann an die Hand zu nehmen und ihn nach Golgatha zu führen, wie sollen dann Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Es hat also seinen Grund, seine Ursache sicherlich zum Teil, zum großen Teil vielleicht sogar, in einer falschen Verkündigung, in einer oberflächlichen Verkündigung. Und wir sollten darum beten, dass der Heilige Geist mächtig an unseren Herzen wirkt. Es gab im vergangenen Jahrhundert einen gesegneten Gottesmann namens Ludwig Henrichs, und der hat einmal einen Vortrag gehalten über die geistliche Kraftlosigkeit in der Gemeinde und ihre Überwindung. Wir wundern uns ja auch manchmal, warum so wenig Kraft in unserem Leben zu finden ist. Kraft Gottes, Kraft des Heiligen Geistes, auch in unserem Zeugnis nach außen hin. Er hat einen Vortrag darüber gehalten und er sagt unter anderem Folgendes dazu. Und wir können ihm nur zustimmen. Viel zu sehr haben wir uns von der Ansicht verführen lassen, als ob Bekehrung nur ein Willensakt des Menschen sei, den man jede Stunde vollziehen könne. Ich kann mich bekehren, wann und wie ich will. Ja, so nach diesem Motto. Lediglich ein Willensakt des Menschen, zu jeder Zeit praktizierbar. Wir haben eine ganze Anzahl Evangelisten, die ihren Leuten den Glauben erklären, wie man ein einfaches Rechenexempel löst. Christus hat für alle Menschen genug getan, auch für dich. Christus hat am Kreuz eine volle Erlösung bewirkt, auch für dich. Das Lamm Gottes hat der ganzen Welt Sünde getragen, auch die deinige. Wer das glaubt, der ist gerettet. Nimm diese Botschaft jetzt an und du bist Gottes Kind. Heute wird man sagen, entscheide dich jetzt für Jesus. Ich habe dir das Evangelium erklärt, entscheide dich jetzt für Jesus, dann bist du ein Gotteskind. Ja? Ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Ist das wahr, so fragt er hier. Ist das der vollwertige Heilsglaube? Zwar können wir in Predigt und Seelsorge vom Glauben und Ergreifen des Heils nie einfach genug reden, aber vergessen wir doch nicht, dass man in der apostolischen Zeit mit der Verkündigung des Glaubens immer die Verkündigung der Buße verband, die unmittelbar mit dem Glauben zusammengehört. Nur wirklich Bußfertige haben ein Anrecht auf den Glauben. Es handelt sich beim Gläubigwerden keineswegs um ein leichtes Ja-Sagen, das wir von den Seelen zu fordern hätten. Nach dem gesamten Zeugnis des Neuen Testamentes sind gläubige Menschen in Christo neue Kreaturen, Heilige und Geliebte, mit Christus gestorben und auferstanden. Und zwar die Glaubensanfänger ebenso wesentlich wie die im Glauben Erfahrenen. In solchem biblischen Christenstand kann man aber nur treten, bei vollwertigem Heilsglauben, der immer nur in der Bußtiefe geboren wird. Verdorbene Glaubensanfänge werden aber immer entweder zum gänzlichen Rückfall oder zu einem kraftlosen Scheinchristentum führen. Fangen wir nicht an, anders zu evangelisieren, dann sehe ich keinen Weg aus dieser ernsten Not, die von vielen zwar gar nicht gesehen wird, herauszukommen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr ernstes Wort. Und es entspricht, wenn es damals schon der Wahrheit entsprach, in der Mitte des 20. Jahrhunderts, umso mehr der heutigen Situation. Die Väter der Berliner Erklärung, ich darf noch einmal daran erinnern, der Berliner Erklärung gegen die sogenannte Pfingstbewegung, gegen den sogenannten Pfingstgeist, oder sagen wir besser Pseudo-Pfingstgeist, die Väter, die hatten das Recht erkannt. Sie sahen den Einbruch von Seiten dieses Geistes in die Gemeinde Jesu als Folge von einer oberflächlichen Auffassung von Sünde und Gnade, von Bekehrung und Wiedergeburt an. Sie sahen die Lust an neuen aufregenden Erscheinungen, der Neigung zu Übertreibungen, vor allem aber auch der Selbstüberhebung. Und das genau geschieht, das Gegenteil davon geschieht, wenn ein Mensch zur Buße kommt, dann wird er erniedrigt, dann beugt er sich, dann demütigt er sich vor Gott. Wahre Buße erniedrigt den Menschen und erhöht Gott in Christus Jesus. Das ist das Entscheidende. Und wenn das nicht klar ist, dann dürfen wir uns nicht darüber wundern, dass gerade auch in unserer Zeit viele Geister Eingang finden in der Gemeinde Jesu. Warum ist das möglich, dass Willow Creek und Saddleback und wie all diese Bewegungen auch heißen, Eingang gefunden haben in unseren Gemeinden, im Raum der evangelikalen Welt? Wie ist das möglich? Weil Bekehrung, weil Wiedergeburt nicht mehr klar und deutlich von der Schrift her definiert werden. Man sieht das nicht mehr klar. Ein Mensch, der zum in Anführungsstrichen zum Glauben gekommen ist dadurch, dass man ihm gesagt hat, hör mal, entscheide dich für Jesus. Er trifft eine willensmäßige, verstandesmäßige Entscheidung für Jesus, aber wird nicht ergriffen in seinem Herzen. Der ist offen für alles Mögliche. Der merkt auch, dass ihm irgendetwas fehlt in seinem Glaubensleben. Dass der dann auf der Suche ist nach mehr. und bekommt dann eine falsche Geistestaufe als etwas Zusätzliches, das ist eigentlich ganz klar. Der Anfang stimmt oft nicht. Die Bekehrung ist oft nicht echt. Sie ist nicht biblisch. Der Heilige Geist hat nicht sein Werk tun können. Nun darf das bei vielen noch nachgeholt werden. Dafür sind wir sehr dankbar. Vielleicht gehören wir auch persönlich zu solchen, die sagen müssen, ich habe das am Anfang gar nicht so richtig erkannt und gesehen. Aber jetzt darf man sehen und darf sich beugen vor Gott. Erhobenen Hauptes ist noch niemand durch die enge Pforte gegangen. Erhobenen Hauptes noch niemand. Also nur der Heilige Geist kann dieses Werk tun, so haben wir gesagt. Ein Werk, das den Menschen davon überzeugt, dass er gegen Gott gesündigt hat. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. So sagt David hier, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Ist das nicht erstaunlich, dass er sagt, an dir allein war er nicht schuldig geworden, an Bathseba war er nicht schuldig geworden, in erster Linie auch an Uriah? Hatte er nicht auf dieser horizontalen, auf dieser menschlichen Ebene große Schuld auf sich geladen? Ganz gewiss. Und doch sagt David hier, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Das heißt also, David hat erkannt, und das ist ein Merkmal echter Buße, David hat erkannt, Sünde richtet sich zunächst einmal ausschließlich gegen Gott. Ausschließlich gegen Gott. Ist dir das klar? Ist uns das klar? Es ist eine Rebellion gegen Gott und eine Geringschätzung und Verachtung seines Willens, Übertretung des Gesetzes Gottes. Also es geht nicht in erster Linie darum, dass wir gegen Menschen gesündigt haben. Das spielt auch eine Rolle, sondern es geht darum, dass wir vor Gott schuldig geworden sind. Es geht um unser Verhältnis zu Gott. Es geht in erster Linie darum, dass wir das erste Gebot übertreten haben. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Er hatte nicht die Priorität in unserem Leben. Er war nicht der Erste in unserem Leben. Wir haben ihn nicht über alles geliebt. Wir waren ihm nicht völlig und ganz hingegeben. Wenn einer der Schriftgelehrten den Herrn Jesus fragte, was ist denn das größte Gebot im Gesetz? Und der Herr Jesus antwortet, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann ist es offensichtlich die größte Sünde, die es gibt, Gott nicht von ganzem Herzen zu lieben, von ganzer Seele, mit aller unserer Kraft und unseren Nächsten wie uns selbst. Dann ist das die größte Sünde. Und von daher ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus auch die Erfüllung des ersten Gebotes. Luther hat darauf hingewiesen. Ganz, ganz wichtig. Es geht um Gott. Es geht um ihn. Auch bei wahrer Buße. Alles andere ist keine wahre Buße, ist keine wahre Reue. Wenn es um den Menschen geht oder um die Folgen der Sünde in meinem Leben und ich trauere darüber. Oder dass ich einem anderen wehgetan habe, dann ist das noch nicht wahre Buße. Wahre Buße ist es, wenn ich es bereue, dass ich gegen Gott gesündigt habe. Und zwar zunächst einmal gegen ihn allein. Alles andere führt in den Tod. Nur diese wahre Buße führt zum Leben. Hast du so schon einmal Buße getan? Das ist die Frage. An dir allein habe ich gesündigt. Paulus spricht in der Apostelgeschichte von der Buße zu Gott. Der Mensch steht also bei der Erkenntnis seiner Sünde zunächst allein vor seinem Gott. Er steht vor dem heiligen Gott und seinen gerechten Forderungen. Und dort vor dem Angesicht Gottes verstummt er. Er mag sich vorher auf mannigfaltige Art und Weise entschuldigt haben. Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Er gibt Gott Recht, auf das du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Er gibt Gott Recht. Lass mich zwischendurch die Frage stellen, ist das für dich das Allerwichtigste? Dein Verhältnis zu Gott. ist das für dich das Allerwichtigste? Wenn das nicht für dich das Allerwichtigste ist, hast du nie in deinem Leben wahre Buße getan. Und dann frage ich mich, wie ist es um deinen Glauben bestellt? Hast du echten Glauben? Es geht doch im Evangelium, es geht doch bei der Buße und beim Glauben. Es geht doch nicht in erster Linie darum, dass wir Gott wie einen willfährigen Handlanger benutzen, um unsere persönlichen Probleme und Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Es geht doch nicht um zeitliche Dinge, es geht um ewige Dinge. Um alles andere kümmert Gott sich auch noch. Das wissen wir, aber das ist doch nicht das Entscheidende. Bei wahrer Buße vergesse ich meine Probleme, die ich sonst so habe. Ich vergesse sie. Es ist uninteressant für mich im Augenblick. Es geht mir nur um diese eine Frage. Bin ich mit meinem Gott in Ordnung oder nicht? Wie steht es um mein Verhältnis zu Gott? Das ist entscheidendes Merkmal einer echten Buße. Dahin führt uns der Heilige Geist. Wir kommen zum Schluss. Wenn David hier sagt, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen, siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund, dann reicht es offenbar nicht, wenn wir erkannt haben, dass wir in unserem Leben das eine oder andere verkehrt gemacht haben, hier und da gegen Gott gesündigt haben. Sondern der Heilige Geist will uns davon überführen, dass unsere gesamte Natur durch und durch verdorben ist und geneigt zu allem Bösen. Wie ich vorhin schon sagte, dass nichts Gutes an uns ist. Also es ist durchaus nicht so, wie manche denken. Da gibt es ja manche Dinge, die ich ganz gut gemacht habe in meinem Leben und die buche ich auf mein Konto. Aber für das andere, was ich verkehrt gemacht habe, da ist der Herr Jesus gestorben. Nein, der Herr Jesus ist für den ganzen Menschen gestorben, weil der ganze Mensch total verdorben ist vor Gott. Wer das nicht erkannt hat, hat niemals recht Buße getan, ihr Lieben. Der entwickelt sich dann in seinem sogenannten Glaubensleben zu einem frommen Pharisäer, zu nichts anderem. Er steht dann irgendwann, weil er die groben Sünden nun unter seine Füße bekommen hat, steht er dann irgendwann ein Treppchen höher als die anderen, die Christus noch nicht kennen, oder als andere in der Gemeinde, die es in der Heiligung noch nicht so weit gebracht haben. Von daher ist es unwahrscheinlich wichtig, das zu erkennen, was Luther einmal so formuliert hat oder die Reformatoren. Wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Als Christen Sünder und Gerechte zugleich. In unserer Stellung vor Gott ausschließlich Gerechte. In unserem Zustand Sünder und Gerechte zugleich. Das heißt, wir bleiben also, und wenn wir noch so viele Fortschritte machen in der Nachfolge Jesu, in der Heiligung, wir bleiben in uns selbst elende Sünder, die nichts zu bringen haben, gar nichts zu bringen haben, und die allein von der Gerechtigkeit Christi leben. Wenn wir davon nicht überführt sind, von der Sündhaftigkeit unseres Wesens, und uns darunter beugen und immer wieder aufs Neue darunter beugen, haben wir niemals richtig, wahrhaft Buße getan vor Gott. Nun, dieser Art von Buße, wollen wir es dabei belassen heute, dieser Art von Buße führt hinein ins Himmelreich. Und dieser Art von Buße begleitet ein Gotteskind, bis es hier auf dieser Erde seine Augen schließt und ist immer das Tor zu allen Segnungen in Christus Jesus. Diese Art von Buße, die der Heilige Geist wirkt, führt uns nach Golgatha und zeigt uns in unserem Herrn Jesus Christus, dass wir in ihm alles haben, was wir brauchen, um vor Gott bestehen zu können und um ein gesegnetes Leben zu führen, zur Ehre seines Namens, ein Leben, das ihm Frucht bringt und anderen Menschen zum Segen wird. Buße, wahre Buße, im biblischen Sinne gewirkte Buße, ist das Tor zur Herrlichkeit in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Sein Blut reinigt uns von aller Sünde. Amen.